Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk! Mit dem Wort Karriere verbinden nicht so viele die Pflege. Dabei gibt es so viele Fortbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen und man kann in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten. Und wir möchten heute über das Thema Karrierewege in der Pflege reden und begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Wir haben heute die liebe Vanessa zu Gast. Hi Vanessa.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Gerne. Wir haben uns heute an einem besonderen Ort getroffen. Wir sind nämlich alle auf dem Mike-Update, dem Kongress für die außermedizinische Intensivpflege. Ja, und ich würde Vanessa einmal kurz vorstellen. Vanessa ist Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie arbeitet teilweise auf der Intermediate Care und Intensivstation, ist aber auch teilweise wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Pflegedirektion. Ist auch Pflegeinfluencerin, Autorin, Mitglied beim DBFK, also engagiert sich super, super doll auch noch neben der Arbeit für die Pflege und ja, möchte einfach ganz viele Verbesserungen für die Pflege bewirken.
Das ist fast ein bisschen unangenehm, wenn du diese lange Liste aufzählst.
Aber so ist es. Ja, habe ich nicht noch was vergessen? Autorin habe ich noch nicht erwähnt, oder?
Doch, hattest du. Ich glaube auch, oh Gott, mach die Liste nicht noch länger.
Ja, schön, dass du da bist.
Danke.
Ja, wie gesagt, wir senden heute quasi live vom Mike. Das erste Mal für uns. Ihr werdet jetzt und in den nächsten Folgen, die auch auf dem Mike aufgenommen werden, auf jeden Fall leise Hintergrundgeräusche hören. Ein angenehmes Murmeln auf jeden Fall. Also da nicht wundern, das ist kein Dauerzustand. Das ist jetzt nur für die nächsten Folgen.
Genau. Richtig.
Ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir los, oder?
Ja, sehr gerne. Ich bin bereit.
Vanessa, du hast ein Medienstudium ja ursprünglich angefangen, das aber dann abgebrochen, um in die Pflege zu gehen. Was war da dein Auslöser für? Warum hast du das gemacht?
Ganz richtig. Ich habe Medienkommunikation studiert und habe dann im vierten Semester das dann abgebrochen, weil ich schwanger geworden bin während des Studiums. Und das war so ein bisschen der Grund für mich, nochmal über meine Zukunft nachzudenken. Wo sehe ich mich? Wo möchte ich arbeiten? Wie wird mein Leben sich generell verändern? Und eben, wo sehe ich mich da beruflich? Und da habe ich mich tatsächlich einfach nicht in diesem Beruf gesehen. Also das Studium hatte mir gefallen, aber es hat mich auch nicht so richtig mitgerissen. Und das war dann echt so der Punkt, wo ich dann dachte, nee, irgendwie fühle ich es nicht. Habe dann während des Studiums schwanger ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, in dem Krankenhaus, in dem ich jetzt dann auch immer noch arbeite. Und dann entschieden nach den 3 Monaten Praktikum, ich werde das Studium abbrechen, ein Jahr in Elternzeit gehen und danach die Ausbildung anfangen. Nicht bereut bisher.
Du hast ja nicht nur die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, sondern parallel ja auch noch ein Pflegewissenschaftsstudium absolviert.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du parallel noch studieren wolltest?
Wollte es eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe die Ausbildung angefangen wirklich auch mit, also ich wollte einfach nur die Ausbildung anfangen, in Anführungszeichen nur. Eine Lehrerin kam auf mich zu und meinte, dass mein Arbeitgeber eine Kooperation mit unserer Hochschule in der Nähe hat und ich dual neben der Ausbildung eben das Studium beginnen könnte. Und da dachte ich, nee, mein Kind ist ein Jahr alt, hier Vollzeitausbildung. Ich habe erst studiert, war nicht so ganz mein Ding, sehe ich mich nicht. Im Endeffekt konnte ich aber nichts verlieren. Also es war nicht, dass ich irgendwie dann die Ausbildung irgendwelche Nachteile gehabt hätte oder so, wenn ich das probiere und mich dann doch gegen das Studium entscheide. Dass ich mir dachte, naja gut, ich schaue einfach mal und zur Not breche ich das einfach ab. Ja, und hat sich dann rausgestellt, dass das der beste Schritt überhaupt war. Also es eine für mich hervorragende Entscheidung war und ich habe dieses Studium geliebt und würde es immer wieder machen und wirklich auch allen nur empfehlen, diese Chance zu nutzen, wenn sie bekommen.
Den nächsten Part muss ich ablesen.
Für mich kein Problem.
Du arbeitest ja teils auf einer Intermediate Care und Intensivstation und auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Pflegedirektion. Wie gefällt dir denn der Mix so aktuell?
Hervorragend. Also sonst würde ich ihn auch nicht machen. Ich liebe wirklich den Mix aus direkter Patientenversorgung, dass ich, wie man immer so klassisch sagt, am Bett stehe. Ich bin dort im Schichtdienst und dann auf der anderen Seite aber zum Beispiel Expertenstandards mit erarbeiten darf und diese Infos und die Inhalte, die ich da entwickle, ja dann super gut eben auch auf die Basis in die Station bringen kann, weil ich dort halt eben auch tätig bin. Also für mich aktuell ein perfekter Mix.
Eigentlich Win-Win, ne?
Total, ja. Total. Es war auch tatsächlich, als ich das Studium dann gemacht hatte, war das meine Traumvorstellung, dass ich genau in diesen Mix komme, in dem ich jetzt bin, und bin selber immer noch ein bisschen überrascht, dass ich das dahin geschafft habe.
Ja, cool. Ja. Hast du manchmal so Momente, wo du dann realisierst, oh krass, was war hier eigentlich alles?
Ja, einfach, als ich das Studium angefangen habe, war Akademisierung noch weniger ein Thema, als es ja jetzt auch noch nicht unbedingt ist. Und bei meinem Arbeitgeber gab es so eine Stelle noch nicht. Da gab es nichts für akademisierte Pflegekräfte. Und das wurde erst geschaffen, jetzt, wo ich mit dem Studium fertig war. Und ich bin eine von drei, die jetzt so eine Stelle hat. Und deswegen verwundert es mich tatsächlich immer noch, dass ich es wirklich eben dahin geschafft habe. Und ja, mach's total gerne.
Schön. Das hört sich sehr gut an.
Ja. Als du dich für den Weg entschieden hast, war da bei dir auch so ein bisschen die Überlegung im Hinterkopf, also Vollzeitpflegekraft für den Rest meines Lebens werde ich wahrscheinlich nicht machen können, und hast dich dann quasi schon so ein bisschen darauf eingestellt, später auch mal ja nicht nur das machen zu können, sondern auch parallel noch was anderes?
Nee, gar nicht. Für mich stand, wie gesagt, ich möchte die Ausbildung machen und in diesem Beruf arbeiten und habe da tatsächlich noch gar nicht auch so den Weitblick gehabt, dass der Beruf so anstrengend ist und mit dem Schichtdienst, dass das womöglich nichts ist, was ich schaffe bis zur Rente. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, sondern ich mag mich gern weiterentwickeln, ich mag gern neue Herausforderungen annehmen und ich mag vor allen Dingen super gerne Wissen generieren und wachsen, also auch persönliches Wachstum erleben. Und dafür ist ein Studium natürlich ideal. Und das war einfach nur meine Motivation.
Würdest du es dann jedem empfehlen, dieses Studium zu machen oder einen anderen Studiengang in der Pflege zu wählen?
Ich nicke schon, das sehen natürlich jetzt dann nicht alle, die es nur mit dem Ton hören. Ja, absolut, absolut. Also für mich war es eine enorme Bereicherung. Ich habe dadurch erst so richtig verstanden, was ich da eigentlich für einen krassen Beruf mache. Also wie gesellschaftsrelevant das ist und was ich wirklich alles wissen muss. Es klingt immer, also sagen immer alle diese Floskeln, ja, Pflege ist mehr als nur waschen und Essen anreichen. Aber so richtig mehr wusste ich irgendwie, ja, was ist denn dieses mehr alles? Und durch dieses Studium war das dann für mich greifbar. Und dadurch habe ich diesen Beruf wirklich so richtig lieben gelernt und so richtig gemerkt, das will ich machen und das kann ich gut und da will ich mich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass diese Weiterentwicklung viele durch so ein Studium machen würden, was natürlich nur positiv ist. Ne?
Ja, aber würdest du hast ja auch gesagt, du hast eigentlich gedacht, du bist nicht so der Studientyp.
Ja.
Würdest du es auch Leuten empfehlen, die auch so einen Gedanken haben?
Ja, auf jeden Fall. Das, man kann es tatsächlich erst letztendlich für sich ausschließen oder auch für sich als Positivpunkt sehen, wenn man es halt ausprobiert hat. Ne? Und ich glaube, in den seltensten Fällen hat man dadurch Nachteile, wenn man es ausprobiert und es ist dann nichts für einen, okay, dann ist es so. Oder man sagt halt eben, krass, ja, es ist das, was ich machen will. Ja. Also ich würde da immer für plädieren, ausprobieren.
Ja, schön. Da kann man auch noch besser gegen die Klischees anarbeiten, würde ich mal sagen. Also auch, wenn man die Ausbildung macht, aber gerade auch, wenn man dann nochmal studiert hat, wie du sagst, dann ist dieses Mehr einfach noch mehr definiert, was man einfach alles kann. Und
ja,
kann dann den Leuten auch die Pflege mal so abtun als nur Pflegekraft.
Ja.
Kann man dann gut was entgegenhalten.
Richtig, ja.
Finde ich aber auch krass, allein schon der Gedanke, dass wir jetzt anfangen müssen, darüber nachzudenken, dass Pflegekräfte studieren, damit sie in der Gesellschaft quasi als das akzeptiert werden, dass sie ja auch Fachkräfte sind, so, ne?
Ja.
Also du musst erstmal studiert haben, damit die Leute in deinem Umfeld das quasi sagen, oh ja, die hat ja Ahnung, oder weil die normalen Leute nicht checken in der Ausbildung, was man eigentlich alles für medizinisches Hintergrundwissen alles hat, ne?
Also bin ich voll bei dir, das finde ich auch absolut schade, aber tatsächlich ist der größte Punkt, die Hierarchien, ich selber arbeite ja im Krankenhaus und die Hierarchien sind da wirklich ja echt noch krass in den Krankenhäusern und in den meisten Häusern ist immer auch noch die Ärzteschaft die, die das Sagen hat, wo der Fokus drauf liegt und Pflege, die quasi so mitlaufen darf. Und diese Hierarchie entsteht auch, weil Pflegekräfte einfach nicht so selbstbewusst sind mit ihrer Ausbildung, sich gegenüber den studierten, akademisierten Ärzten und Ärztinnen dann eben mit ihrer Meinung zu stehen und zu sagen, nein, so machen wir es oder so machen wir es nicht oder gemeinsam einen Weg zu finden. Und dieses Selbstbewusstsein, so erlebe ich es, haben akademisierte Pflegekräfte dann nochmal ganz anders und gehen da auch nochmal ganz anders ihren Weg. Und das ist ja für alle nur wichtig. Also nicht nur für das Miteinander, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern ja dann letztendlich auch für die Gesellschaft, ne? Weil wenn es dann gut läuft und alle miteinander arbeiten, dann profitieren ja dann auch nur die Leute dann am anderen Ende.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist sowieso ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, ne? Wie die Ausbildungen dastehen.
Ja, absolut. Ist ja, also... Hast du ja vollkommen recht. Ne? Richtig, es betrifft nicht nur den Pflegeberuf, sondern ja allgemein Ausbildungen, die herabgesetzt werden und da muss ein Umdenken stattfinden.
Definitiv, ja. Also da fällt mir gerade was Persönliches ein, weil ich habe damals auch den Weg gewählt zu studieren und danach habe ich aber gedacht, hättest du mal doch erst den praktischen Teil gemacht und dann studiert oder halt dual.
Ja.
Weil ich dann gemerkt habe, in der Praxis habe ich das, was ich studiert habe, jetzt zum Großteil nicht gebraucht. Ne?
Ja, richtig.
Und das ist bei vielen Studiengängen, glaube ich, auch ein Problem, dass es so praxisfern ist und sehr theoretisch. Und wenn du schon das praktische Wissen vorher dir angeeignet hast, dann weißt du ja auch viel mehr, ob der Studiengang dann zu dir passt oder nicht. Ja. Ne?
Ich denke auch. So eine Mischung ist hervorragend in ganz, ganz vielen Branchen, nicht nur in der Pflege.
Genau.
Ja.
Hast du denn noch weitere Pläne für deine Karriere in der Pflege? Also könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, Praxisanleiterin irgendwann zu werden?
Ich bin tatsächlich Praxisanleiterin.
Oh, sorry.
Mit dem,
das fügen wir der Liste hinzu.
Tatsächlich mit dem Studium. Da habe ich die Inhalte mitgehabt und deswegen eben auch den Praxisanleiterin-Schein bekommen.
Ja.
Bin jetzt aber nicht freigestellte Praxisanleiterin oder so, sondern lass das einfach so in den Alltag auf Station einfließen. Ich plane tatsächlich immer gar nicht so super langfristig, sondern schaue, was kommt auf mich zu, welche Angebote kriege ich vielleicht, welche Möglichkeiten ergeben sich. Und dann schaue ich eigentlich immer relativ spontan, fühle ich das, möchte ich das ausprobieren oder eben nicht. Und aktuell fühle ich mich sehr wohl in der Stelle, die ich mache und sehe da jetzt erstmal nicht so viel Handlungsbedarf, das zu verändern, würde aber schon gerne auf die Zukunft gesehen irgendwie noch den Master machen wollen. Mhm. Gerade weil ich ja eben so viel vom Studium geschwärmt habe und ich es so gern gemacht habe, würde ich gerne das noch dranhängen, aber da muss ich noch mal gucken, wann, wie.
Ja, richtig. Wir gehen ja auch noch auf ein paar andere Punkte ein, die du so machst. Dafür muss dann auch Zeit da sein.
Ja, genau. Ja, richtig.
Richtig.
Vielleicht noch mal zum Studium. Es gibt ja viele Länder, die tatsächlich aufs Studium setzen und auch alleine aufs Studium, in denen es gar keine klassische Ausbildung gibt im Pflegeberuf. Würdest du sagen, sowas wäre auch für Deutschland sinnvoll?
Absolut. Akademische Pflegekräfte müssen dann aber auch die Möglichkeit haben, mehr Kompetenzen zu bekommen. Also es reicht quasi meiner Meinung nach nicht, dass sie dann gut qualifiziert sind, sondern sie müssen dann auch die Möglichkeiten haben, gewisse Handlungen eben durchzuführen. Aber prinzipiell muss man ja auch sagen, die Ausbildung, die 3 Jahre, reichen für diese Komplexität, die mittlerweile herrscht, weil die Menschen immer länger leben, immer älter werden,
Was möchtest du sagen?
Ich möchte sagen, dass Menschen mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben.
Ja, das haben wir verstanden.
Sehr gut. Direkt einen Knoten in der Zunge. Ja. Und da reicht meiner Meinung nach die 3-jährige Ausbildung nicht mehr aus, um das wirklich abzufangen. Und ein Studium da nochmal begleitend scheint für mich mittlerweile der Komplexität nur angemessen zu sein. Ja.
Du hast dann ja quasi selber die, ich sag mal, noch alte Ausbildung Gesundheitskrankenpflegerin gemacht. Jetzt haben wir ja die generalistische Ausbildung seit 2020. Mhm. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Generalistik? Was ist so deine, also findest du es besser geworden, die Ausbildung an sich? Konntest du davon profitieren oder siehst du das eher kritisch?
Ich fühle mich da ehrlich gesagt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil erstens habe ich die Ausbildung nicht selber durchlaufen. Es ist ja dann immer nur so ein Hören, Sagen, was kriegt man von anderen mit, was kriegt man nicht mit. Ich würde eher darauf setzen, dass das muss ja regelmäßig evaluiert werden, diese Ausbildung, dass man schaut, wo stehen wir, und hoffe, dass eben bei diesen Evaluationen dann eben das wirklich dann immer optimal angepasst und wird und sich die Ausbildung dann eben wirklich auch für die Zukunft eben mitentwickelt. Ja, aber ob sie jetzt so gerade gut ist oder schlecht ist, ja, wie gesagt, finde ich schwer, mich da zu positionieren, vor allen Dingen, weil ich halt eben die alte Ausbildung kennengelernt habe und auf meiner Station, auf dem IMC und der Intensivstation halt keine Auszubildenden sind aus den jetzigen Ausbildungen. Ja.
Dann ist es schwer einzuschätzen.
Ja, genau. Und bevor man hier irgendwie so pauschal mit irgendwelchen Infos und Meinungen um die Ecke kommt, gehe ich lieber einen Gang zurück.
Das ist in Ordnung. Dein Wissen, das teilst du ja auch, was du auch aus dem Studium erlernt hast, aber auch aus der Ausbildung, sehr, sehr viel auf Social Media. Mhm. Du bist ja auch Pflegeinfluencerin und hast mittlerweile 24.000 FollowerInnen bei Instagram aufgebaut.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du Pflegeinfluencerin geworden bist?
Als ich die Ausbildung angefangen hatte, war ich so erstaunt über das, was ich da alles gesehen und erlebt habe, einfach weil ich auch diese Klischees nur kannte. Da ist eine Krankenschwester, die hilft dem Arzt auf Station und sonst ist das eigentlich ein lässiger Job. Ich dachte auch ein bisschen so, starte ich in dieser Ausbildung und dann halt eben gesehen habe, krass, was machen Pflegekräfte alles? Was müssen sie alles wissen? Dann eben noch mit dem Studium dazu, da war es noch mehr mindblowing und da wollte ich einfach die Gesellschaft dran teilhaben lassen, weil ich dachte, naja, die meisten werden so sein wie ich. Wenn man keine Berührung damit hat, dann kennt man die ganzen Klischees. Und das wollte ich gerne ein bisschen aufbrechen und dann halt quasi zeigen, dass das, was ich lerne, was Pflege wirklich ist, dass ich da eben andere dran teilhaben lasse.
Und du hast ja nicht alleine begonnen, sondern mit deiner Kollegin damals. Welchem Thema habt ihr euch da gewidmet?
Genau, mit Josie zusammen, die habe ich in der Ausbildung auch kennengelernt. Wir haben uns natürlich erstmal stark auf die Ausbildung fokussiert, einfach weil wir ja auch in der Ausbildung waren. Und kurz darauf kam ja dann Corona und da die ein oder anderen Geschichten, Probleme, und das war natürlich dann auch Thema. Und sonst, ja, entwickelt es sich eigentlich immer so, je nachdem, was sich ja gerade auch so in meinem Leben abspielt, so ist dann auch der Content.
Du machst ja auch Quizrunden und wie gesagt, vermittelst ganz, ganz viel Wissen. Ist denn da die Nachfrage auch da? Also kriegst du auch Nachrichten, wo dann Leute fragen, kannst du noch mal dies erklären, kannst du mal das erklären? Kriegst du so ein Feedback in der Art?
Ja, tatsächlich viel dann über die privaten Nachrichten. Das wird dann immer gar nicht so kommuniziert, glaube ich. Da ist dann doch noch so diese Hemmschwelle, man weiß was nicht und fragt danach. Das passiert dann wirklich immer so in den privaten Nachrichten. Da ist es dann aber schon mittlerweile sehr viel. Ja, dass auch rechtliche Sachen, also auch Sachen, die ich wirklich komplett meine Kompetenzen überschreiten.
Zum Beispiel?
Wie rechtliche Sachen eben, okay. Zum Beispiel. Also da, und da reden wir dann nicht nur von den normalen Pausenzeiten oder Arbeitsschutzgesetz, sondern ganz tief drin, wo ich dann auch einfach natürlich, das weiß ich nicht, ja. Das kommuniziere ich so. Aber alles das, was ich weiß und wo ich weiterhelfen kann, teile ich dann auch gerne. Ja.
Schön. Du bist ja auch sozusagen Botschafterin, ne, als Pflegeinfluencerin. Was möchtest du denn den jungen Leuten mitgeben oder vermitteln?
Denen, die auch aus der Branche kommen oder denen, die nicht aus der Branche kommen?
Beiden. Wäre beides interessant.
Die aus der Branche kommen und in dem Beruf sind oder dabei sind, da einzusteigen, möchte ich auf jeden Fall mitteilen, dass ich weiß, dass es oft harte Zeiten gibt und man zweifelt und man sich fragt mit Personalmangel und all dem Negativen, was man eben so zu hören kriegt, dass natürlich nicht immer alles rosig ist und dass es schwierige Zeiten gibt, aber dass da ein Beruf erlernt wird, der wirklich unglaublich relevant ist und der so viel kann und wo man sich selber so enorm weiterentwickeln kann. Man muss nicht eben im Krankenhaus auf Station XY bleiben und da bis zur Rente arbeiten, sondern es ist so unfassbar vielfältig, dass man diese Breite eben auch mitnimmt, die einem dieser Job eben auch gibt und eben man auch mal rechts und links guckt innerhalb. Und alle die, die noch nichts mit der Pflege zu tun haben, früher oder später werdet ihr es. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, jetzt da schon mal einen Blick hinzuwerfen und eben auch zu sehen, da ist ein Bereich, der enorm wichtig ist für die Gesellschaft, wo es aber nicht gut läuft. Und dass man vielleicht auch dementsprechend bei Wahlen oder so darauf achtet, welche Partei wähle ich und wer hat vielleicht auch einen Blick darauf, unser Gesundheitswesen eben an die Zukunft anzupassen.
Und das ist ja so wichtig, ne?
Richtig, ja, aber ich kann auch verstehen, war bei mir ja selber nicht anders, wenn man jung und fit ist und damit keine Berührungspunkte hat, dass man sich, also was interessieren mich dann irgendwelche Leute, die im Krankenhaus vielleicht arbeiten und wo da vielleicht zu wenig Personal ist oder so. Ich bin ja jetzt da gerade nicht und komme damit in Berührung. Deswegen verstehe ich es halt schon irgendwie.
Ja, klar, also das ist ja auch ein Thema, macht ja auch vielen Angst.
Ja.
Ne? Wenn's, ja. Auch wenn es eigentlich selbst betrifft, aber dann Angehörige, Vater, Mutter, Oma, Opa, irgendwie, ne? Andere Verwandte oder auch Freunde.
Ja.
Wenn man dann damit konfrontiert wird und vorher gesund und munter war, ist einfach dann auch kein schönes Thema unbedingt. Ne?
Ja. Ja. Und vielleicht deswegen auch nochmal umso wichtiger im vielleicht sich nicht erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es mit Angst und Trauer und so verbunden ist, sondern dann, wenn man noch mit einem neutralen Blick mal drauf schauen kann.
Ja, richtig. Dann geht's auch besser.
Ja.
Wie sieht's denn aus mit den Nachrichten, die du bekommst? Du hast ja eben schon angesprochen, da kommt sehr viel rein. Hast du auch so ein bisschen, vielleicht auch von Leuten, die pflegefremd sind, mit Vorurteilen oder Stereotypen zu kämpfen, und welche Art sind diese Vorurteile und wie versuchst du dagegen anzugehen?
Tatsächlich habe ich da persönlich überhaupt keine Kontakte mit. Ich kriege keine bösen Nachrichten, keinen Hass. Ich muss auch sagen, also Filtereinstellungen sind natürlich bei mir auch auf maximal 100, um mich natürlich selber zu schützen. Aber ja, so eine Sachen kriege ich gar nicht. Ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Community, wo ich eher Nachrichten kriege mit, hier, ich schicke dir nochmal eine Studie, die ich gelesen habe. Das könnte dich auch interessieren. Oder guck mal, der Zeitungsartikel, der ist doch was für dich. Sind eher so eine Nachrichten.
Das ist aber schön.
Absolut. Also,
dann scheinst du auf jeden Fall in deiner Social-Media-Kommunikation viel richtig zu machen, dass es auch so bei allen genauso ankommt, wie du es haben möchtest. Ne? Das ist natürlich auch nicht immer leicht.
Wollte ich gerade sagen, da muss ich aber auch wirklich sagen, dass meine Sachen aber auch alle überlegt sind. Also alles, was ich poste, ich habe immer im Kopf, das können potenziell 24.000 Menschen sehen. Und ich habe einfach eine gewisse Verantwortung, die Inhalte, die ich da teile, zu prüfen und das wirklich nach bestem Gewissen zu prüfen und auch halt mal, wenn ich einen schlechten Tag habe oder genervt bin, weil auf Station war man unterbesetzt oder so, halt da auch aufzupassen, was man impulsiv da halt eben rausbringt. Deswegen, meine Sachen sind da auch wirklich, ja, immer überlegt. Und vielleicht zahlt sich das dann an dieser Stelle dann auch aus.
Hast du schon mal, ja, ich sag mal, positive oder vielleicht auch negative Auswirkungen bemerkt aufgrund von einem Post oder von bestimmten Postings zu einem bestimmten Thema, dass du das Gefühl hattest, damit konnte ich jetzt wirklich was bewirken? Sei es auch nur, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken und das Thema generell mehr thematisiert wird.
Ja, tatsächlich kann ich es beobachten bei mir selber, bei meinem Arbeitgeber, bei mir auf Station, auch wenn das gerne belächelt wird, was ich da mache, weiß ich, dass viele sich die Inhalte anschauen und zum Beispiel auch Thema Einspringen, was ja immer sehr heiß diskutiert war, sich da Stück für Stück ein Umdenken tatsächlich eingestellt hat und dann immer mehr gesagt haben, mit diesem Einspringen stimmt, ja, also die Punkte sehe ich auf jeden Fall, die du da anbringst. Warum sollte man da vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken und nicht immer sich auch opfernd gleich mit hier schreien, ja, ich übernehme den Dienst noch. Das war, glaube ich, ein Punkt, wo man ein bisschen gemerkt hat, das hat tatsächlich Impulse gegeben, um darüber nachzudenken. Und auch alles, was Thema Akademisierung betrifft. Mhm. Aber auch tatsächlich, weil sie mich ja dann eben auf Station hatten und sie sich meine Sachen dann dazu auch immer anhören mussten. Ich glaube, dadurch sind wir alle ein Stück weit gewachsen, ja.
Thema Einspringen. Du kommunizierst ja auch klar, dass du nicht mehr einspringst. Bist du anfangs immer regelmäßig eingesprungen? Hast du irgendwann eine Grenze gezogen oder war das von Anfang an so dein Ethos?
In der Ausbildung bin ich anfangs eingesprungen, ja. Da habe ich gleich gedacht, natürlich, ich möchte erstens zeigen, meine Bereitschaft für den Dienst. Und dann wurde das auch so vorgelebt. Also ich habe das ja auch so direkt beobachtet, dass wenn jemand kam und gesagt hat, wir haben da einen Ausfall, wer kann einspringen, dass alle sofort ihre Kalender gezückt haben, geschaut haben, den Ehemann angerufen haben, Schatz, können wir da unsere Wanderung, auch wenn wir die vor anderthalb Jahren geplant haben, nicht doch verschieben, weil ich würde da im Spätdienst dann übernehmen. Das habe ich so beobachtet und habe das so erstmal, ohne es groß zu hinterfragen, mitgelebt. Und dann kam das Studium, dann kam vieles, dieses Hinterfragen und mal schauen, die Dinge, die wir immer schon so machen, haben uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Vielleicht sollten wir ab und an mal schauen, ob wir vielleicht einen anderen Weg wählen. Und dazu gehört für mich halt eben auch Thema Einspringen. Das und da sich da für mich dann eben ziemlich klar hatte, das ist ein System stützen, was ich aber nicht stützen möchte und einfach halt super kurzfristig gedacht. Klar, ich rette da jetzt jemanden für den Dienst den Arsch, weil der ist dann da nicht alleine oder zu zweit, zu dritt, wie auch immer. Aber was ist dann mit dem nächsten Tag? So, das ist, so kann es ja dann nicht weitergehen. Und ja, seitdem springe ich nicht mehr ein. Und das ist tatsächlich auch komplett problemlos. Also das muss ich auch mal sagen, weil immer alle sagen, ja, aber sagt da niemand was? Nö. Also da sagt niemand was, das wissen die und fertig. Ja,
ist gut. Ja, also das ist auf jeden Fall auch in unserer Community immer stark polarisiert.
Ja, ja. Aber dann vielleicht auch nochmal ein Aufruf in die Richtung, wenn man da selbstbewusst für sich einsteht. Ja, also die ersten 2-3 Male war für mich auch schwer, wenn ich dann gesagt habe, nee, mache ich nicht. Und dieses Nein kommt dann echt erstmal schwer über die Lippen. Aber irgendwann ist das so entspannt, weil man sagt dann immer auf diese Frage Nein. Und das wird so akzeptiert. Also ich glaube, da sollten mehr mutig sein, das dann auch so durchzuziehen.
Ja, richtig. Vor allem liegt es ja auch nicht an den Pflegekräften eigentlich, diesen Mangel auszugleichen, richtig, ja, sondern es ist ja eine Frage der Anzahl der Pflegekräfte. Ne? Und dann muss einfach mehr rekrutiert werden.
Ja, 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 absolut.
Ja. Warum sollten denn Pflegeunternehmen auf Social Media setzen? Du bist ja auch Social Media Coachin und hast auch mehrere Unternehmen schon beraten. Was ist Besonderes daran? Und ja, was kann man damit erreichen?
Also erstens kann man mit Social Media super viele Leute erreichen. Ich glaube, dass irgendwie um die 90% der Deutschen
81, ja.
81, danke dir, auf den sozialen Medien vertreten sind. Das heißt, wir alle verbringen dort unsere Zeit und gucken uns an, wer wann wo im Urlaub ist und was es für neue Restaurants gibt und lassen uns da inspirieren. Warum findet da also nicht auch das Berufliche statt? Meiner Meinung nach ein absolutes Muss. Wir müssen von dieser Zeit, die wir alle bei Social Media sind, eben auch diese wichtigen Themen platzieren. Da müssen Unternehmen eben sichtbar sein. Und vor allen Dingen die junge Generation holst du halt auch mit irgendwelchen Flyern oder Anzeigen in der Zeitung halt einfach nicht mehr ab. Das heißt, wenn du neue Mitarbeitenden haben möchtest, dann musst du irgendwie früher oder später auch irgendwo auf den sozialen Medien stattfinden.
Ja, richtig. Was würdest du denn empfehlen an Content? Was könnten Pflegeunternehmen machen? Könnten sie sich darstellen?
Ja, ich glaube, das ist ganz abhängig davon, was bin ich für ein Unternehmen? Was möchte ich gerne nach außen transportieren? Wie leben wir als Unternehmen? Also was haben wir für eine Philosophie? Und das versuchen den Zusehenden zu vermitteln, weil Authentizität halt eben alles ist. Und ja, deswegen würde ich jetzt gar nicht so sagen, zeigt eure Einblicke aus dem Alltag oder zeigt eure Mitarbeitenden oder so. Wenn man das fühlt als Unternehmen und das gerne möchte, dann würde ich sagen, jo, auf jeden Fall. Wenn man aber gerne eine andere Strategie entwickeln möchte, vielleicht auch was, was wir so in der Richtung noch gar nicht gesehen haben, dann würde ich genauso sagen, ja, auf jeden Fall, probiert es aus und probiert es.
Ja, Trial and Error ist sowieso immer
ja,
groß
ja,
bei Social Media.
Auf jeden Fall, ja, ja,
richtig.
Ja. Ist ja oft so, die Sachen, die am wenigsten Zeit gekostet haben in der Produktion, gehen dann viral.
Ja, richtig. Ja, und dann wundert man sich immer und denkt so, okay,
bei mir
5-Minuten-Post, ne? Ja.
Bei mir ganz genauso. Ja.
Ja, und dann kommt es natürlich auch immer auf die Ziele an, ne, die man verfolgt mit seinen Social Media Kanälen.
Ja.
Ja. Wichtig ist es auf jeden Fall, sich darüber Gedanken zu machen. Zielgruppe analysieren, Konkurrenz analysieren und dann.
Und auch schauen, wie viele Ressourcen habe ich. Weil das natürlich. ja dann auch immer die Sache ist, wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die das noch nebenbei macht, was ich auch nie empfehlen würde. Aber so ist es ja leider Gottes noch oft in Unternehmen. Dann kann ich mir halt auch keinen Contentplan für 5 Social-Media-Plattformen erstellen, wo ich täglich einen Post raushaue. Ne?
Nee,
das macht dann halt auch wenig Sinn.
Ja, richtig. Das unterschätzen auch noch viele, wie viel Arbeit das überhaupt macht. Ne? Und dann
ist doch nur Social-Media.
Ja, ja, genau.
Und auch nur Pflege. Und beides zusammen ist doch dann nur ein großes Nur. Also das da kann man doch nebenbei noch mal so machen.
So locker.
Richtig, locker flockig abreißen.
Hier hast du mal einen Gutschein, mach mal.
Genau.
50 Euro Gutschein im Monat und dann kannst du mal machen.
Richtig. Aber tatsächlich, also ich meine, wir lachen da jetzt drüber, aber wie oft ich mit Unternehmen spreche, wo es wirklich keine feste Social-Media-Stelle gibt oder keine feste Kommunikationsstelle, sondern dass Leute irgendwie so aufeinander aufteilen, noch nebenbei zu ihren eigentlichen Tätigkeiten, da braucht man sich halt auch nicht wundern, warum dann so viele so enttäuscht sind. Ja, es klappt ja alles gar nicht. Wir kriegen nicht mehr Follower. Wir kriegen gar keine Leute, die sich bei uns bewerben, weil also ist doch alles scheiße mit Social Media. Ja, wenn ich es natürlich so angehe, ist natürlich auch schwierig. Ne?
Ja, ist schwierig. Da ist noch viel Aufklärungsbedarf, vor allem bei Unternehmen, die so von der alten Führungsriege sind,
Fall.
Das habe ich auch schon erleben müssen, leider. Und da stößt man dann leider auch schnell an seine Grenzen und dann setzt die Frustration ein und dann geht man.
Richtig, ja, genau. Ja.
Extra jemanden einstellen ist natürlich die erste Hürde. Ne? Also natürlich kann man dann starten dann mit so einer 450 Euro Basis. Wie viel sind es inzwischen? 520 Euro Basis. Kann man ja auch mal anfangen und gucken, wie es funktioniert. Ja, so. Und dann immer noch steigern. Du brauchst einfach ein authentisches Gesicht heutzutage. Es ist ja wirklich so, womit sich die Leute identifizieren können. Und das ist eine super Voraussetzung, einfach als Pflegedienst damit zu starten.
Ja, definitiv. Wo siehst du denn, also inwiefern könnte Social Media die Zukunft der Pflege beeinflussen? Welche Vorteile und Nachteile siehst du da?
Ich würde sagen, dass Social Media die Pflege schon beeinflusst, also dass das jetzt auch schon aktuell so ist. Positiv natürlich auf jeden Fall, dass Menschen auf diesen Beruf aufmerksam werden, die vielleicht Pflege gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und eben dadurch, dass es eben stattfindet und sie irgendwelche Aufklärungsreels oder auch unterhaltende Reels eben sehen, dass sie dann halt eben sagen, da kann man vielleicht irgendwie mal tiefer reinschauen, wäre das irgendwie ein Bereich für mich. Aber natürlich auch die negativen Inhalte, das muss ich auch ganz klar sagen. Alles, was ethische Grenzen angeht, habe ich das Gefühl, dass seitdem das in den sozialen Medien immer stärker wird, dass unser Beruf dort stattfindet, diese Grenzen immer mehr aufgeweicht werden und immer mehr ein Auge zugedrückt wird. Ach, da machen wir ein Fäkalienvideo, da machen wir uns über pflegebedürftige Menschen lustig. Und dass da dann immer noch so, unter dem Deckmäntelchen mit, das ist ja lustig und das wird ja auch geklickt.
Ja, das ist schwierig.
Dass das leider der absolute Negativpunkt in den sozialen Medien ist, was auch absolut halt schädlich für unseren Beruf ist. Weil dadurch erfährt unser Beruf, was wir ja auf einer Seite genau das Gegenteil wollen, ja total Abwertung. Wenn man dann eben so darstellt, dass wir dann den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Ausscheidungen zu tun haben, dann entspricht ja nicht der Realität.
Genau, richtig. Und man unterstreicht das Klischee einfach nochmal mehr. Ne?
Ganz genau. Und dann sind wir wieder dabei, wie attraktiv ist dann dieser Beruf für eine junge Generation, wo man nur hört, man verdient wenig Geld, hat enorm viel Stress und ist nur mit Ausscheidungen in Kontakt. Und das klingt
jetzt nicht so.
Wollte gerade sagen, klingt für mich jetzt nicht so, als ob ich gleich hier schreien würde.
Ja.
Das ist natürlich dann immer so die Kehrseite der Medaille.
Ja, leider.
Ja, aber ich will mich da lieber aufs Positive fokussieren und die Chance darin sehen, dass wir eben dort einfach präsent sein können und ja auch viel Aufklärungsarbeit leisten können.
Ja, definitiv. Super wichtig, finde ich auch.
Du hast ja, also du bist ja, wir haben ja schon gehört, du bist ja in so vielen Bereichen aktiv, aber du bist auch Autorin.
Ja.
Wir haben zum Beispiel bei uns im Büro das Kinderbuch von dir ne, Karl wird Krankenschwester, haben wir auf jeden Fall da. Dann hast du auch beim Fachbuch Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten, warst du auch Mitautorin.
Ja.
Magst du kurz berichten, worum es in den beiden Büchern geht und welche Intentionen jeweils dahinter steckten?
Krankenschwester Karl ist im Eigenverlag entstanden, zu Corona-Zeiten. Ich habe meiner Tochter abends immer vorgelesen, oder natürlich mein Mann, und wollte gerne auch ein Pflegebuch mit einbeziehen, weil mein Mann war im Homeoffice mit meiner Tochter, die nicht in den Kindergarten durfte. Und Mama musste aber immer arbeiten gehen. Und dann kamen so die ersten Fragen, warum darfst du denn arbeiten gehen, obwohl alle anderen ja irgendwie zu Hause bleiben müssen? Und was machst du denn da genau? Und ich wollte das gerne anhand eben von Büchern, so wie wir es so oft machen bei uns zu Hause, das Thema irgendwie angehen. Und musste leider feststellen, dass es überhaupt kein einziges Kinderbuch gibt, was den Pflegeberuf thematisiert. Ja, es gibt Krankenhaus und ja, es gibt Arzt und Ärztin werden, aber Pflege habe ich kein Buch zu der Zeit finden können und dachte mir dann mal so ganz easy, na, dann schreibe ich halt selber eins.
Und hat geklappt.
Und aus dem, na, dann schreibe ich mal selber eins, ist dann ein Jahresprojekt geworden. Also es war dann im Endeffekt schon ein großer Aufwand, finanzieller Aufwand und natürlich auch zeitlich. Aber ja, das Buch ist dann erschienen vor jetzt knapp 3 Jahren. Und ich bin nach wie vor stolz, es ist ein tolles Buch geworden und zeigt einfach ganz toll, niederschwellig für Kinder einfach, was bedeutet es, eine Pflegekraft zu sein, ohne jetzt mit großen Klischees zu spielen, ohne irgendwelche Ängste zu schüren, sondern einfach ganz neutral. Und ja, freue ich mich immer noch ein bisschen drüber.
Ja, und vor allem brichst du ja auch mit dem Klischee, dass nur Frauen in die Pflege gehen können.
Ja.
Ne? Allein schon
ja.
mit dem Titel Krankenschwester.
Ja, genau. Das, und bevor jetzt alle, die gerade zuhören oder zuschauen, gleich sagen, aber Krankenschwester kann man ja gar nicht werden. Das weiß ich natürlich. Und insgesamt heißt es ja auch überhaupt nicht mehr Krankenschwester. Genau. Das wird natürlich sofort auf der ersten Seite aufgeklärt. Das ist nämlich meist die erste Nachricht, die ich kriege. Ja, aber was ist denn das für ein Titel? Das waren dann die Leute, die halt das Buch selber noch nicht gelesen haben. Deswegen, ich nehme es direkt vorweg.
Ja, man muss
gleich
ja
jemand
sagen,
Schnappatmung kriegt.
Karl wird examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja. Klingt halt auch nicht so schlüffig.
Naja, und so es regt ja auch gleich zum Nachdenken an.
Ja, genau.
Dadurch,
und
dass,
das war es
ja,
halt auch.
Genau, dieser Unterschied ist, ja.
Und allein schon, dass es provoziert und die Leute, das macht es ja schon auch, das macht, zeigt, dass es gut ist, dass es der richtige Titel war.
Ach, danke schön. Zu dem zweiten Buch, da war ich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur Mitautorin. Da durfte ich den Blick auf Social Media und der Pflege eben werfen und eben auch schauen, ob es ein Fluch oder ein Segen für die Pflege ist. Also so ein bisschen wie die Frage, die du vorhin schon gestellt hattest.
Ja.
Ja.
Achso,
ja. Ruhig.
Sorry. Gibt es denn.
Prügelt euch.
Ja, genau. Wer will diese Frage? Gibt es denn weitere Projekte, die du in Zukunft vorantreiben möchtest, neben dem Job noch, von denen du erzählen darfst oder möchtest?
Tatsächlich bin ich gerade mit einer Kollegin dabei, einfach Jean, die kennt man, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen in der Pflegebranche unterwegs ist.
Unterbrechung. Wer möchte, wir haben mit Jean auch schon gesprochen.
Hervorragend.
Tatsächlich war sie die erste Pflegeinfluencerin, mit der wir überhaupt gesprochen haben. Das Interview findet ihr auf dem Blog, also schaut da gerne mal vorbei.
PKM.her.
Okay, das war natürlich einfach eine perfekte Überleitung. Ja. Spätestens jetzt, wenn dann alle da drauf geklickt haben und sich das bitte einmal angeschaut haben, wissen sie dann, wer Janine ist. Und mit Janine zusammen darf ich gerade eine Social-Media-Kampagne gestalten in der Region Braunschweig, Hannover, also so Südniedersachsen, quasi gemeinsam mit der Allianz für die Region zusammen, ist ein Projekt aus Ich pflege gern, das da dürfen wir eben eine Social-Media-Kampagne gestalten und die wird jetzt auch im Mai dann rauskommen. Und das war tatsächlich ein Riesenprojekt jetzt, ja, was dann quasi damit an den Start gehen wird.
Schön.
Wir sind gespannt.
War das auch eine neue Herausforderung für dich?
Absolut.
Ja.
Absolut. Also ich bin regelmäßig an meine Grenzen und weit darüber hinausgegangen. Muss aber auch sagen, dass ich enorm viel gelernt habe und alles das, was wir bisher an Inhalte fertig haben und die ich halt eben so kenne, das wird ein richtig gutes Ding. Da freue ich mich drauf, dass das dann an den Start geht und dass das dann alle sehen können.
Cool, ja. Bin auch gespannt. Du machst ja wirklich so viel. Wir haben es ja jetzt aufgedröselt, was du alles machst. Wie kriegst du das alles unter einen Hut eigentlich? Also, weil dein Teilzeitjob am Bett sozusagen nimmt Zeit weg, dein Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin raubt Zeit, dann bist du Pflegeinfluencerin, Autorin. Hast ja eben auch gesagt, das mit dem Kinderbuch, das hat auch war ein großer Zeitinvest. Ne? Dann jetzt mit der Kampagne, Social Media Coaching. Also, wie kriegst du das? Und dann bist du noch Mama und machst auch noch Care-Arbeit. Also ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn man Familie und Job schon unter einen Hut kriegt und allen irgendwie gerecht wird und dann aber auch noch so viele andere Projekte dann nebenbei zu machen. Also ja, Hut ab, kann ich mir selber gar nicht vorstellen.
Tatsächlich, also um quasi direkt bei der Care-Arbeit einzusteigen schon, ich mache das nicht alleine. Ich habe einen Mann an meiner Seite, der genauso viel Care-Arbeit, wenn nicht sogar mehr, übernimmt, wie ich das tue. Das heißt, der Teil ist schon mal fair aufgeteilt und wir haben auch sonst eben Unterstützung aus der Familie, die so wie jetzt dann eben, ich bin hier und auf meine Mutter passt auf meine Tochter auf. Also Unterstützung ist da schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und dann tatsächlich bin ich einfach sehr, sehr gut strukturiert, würde ich sagen. Also ich habe eben für alles meine Zeitslots, ich habe meine Priorisierungen und muss aber auch dazu sagen, weil ich will das jetzt gar nicht groß runterreden, als ob so, das schaffen alle und das ist ganz easy, was ich da mache. Es sind auch immer wieder Zeiten, die wirklich sehr, sehr stressig sind, wo ich ganz aktiv wirklich zusehen muss, auch auf mich zu achten, zu schauen, was kann ich noch leisten? Was muss ich absagen? Was passt halt eben einfach von meinen Ressourcen her nicht mehr? Also es ist schon manchmal auch ein Drahtseilakt, aber ich versuche da mit viel Sport und Ausgleich und so da schon eben immer die Waage zu finden.
Stelle ich mir nicht leicht vor tatsächlich, aber schön, dass du
sagst. Ist es auch nicht immer. Ja.
Warst du immer schon so gut strukturiert und organisiert oder hast du das auch mit diesen ganzen parallelen Tätigkeiten gelernt?
Ja, zweites. Ich habe es tatsächlich dann einfach lernen müssen, dass wenn man das alles machen möchte, muss man es irgendwie unter einen Hut kriegen.
Ja, richtig. Ja, interessant.
Ja, dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wir haben tatsächlich diese Staffel, das Podcast steht so ein bisschen unter dem Motto Zukunft der Pflege. Mhm. Vielleicht auch in Bezug gerade auf Ausbildung oder Studium. Was meinst du denn, sind aktuell so die größten Chancen und Herausforderungen für die Pflege und vor allen Dingen für die Zukunft der Pflege? Und gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, das muss sich jetzt dringend ändern für die Pflege?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage, jetzt hier zum Abschluss. tatsächlich, weil es ja, hatten wir ja jetzt auch eben gerade immer wieder im Gespräch, es gibt ja nicht das eine Problem in der Pflege und somit auch nicht das eine Ziel und die eine Lösung. Aber um ein bisschen so bei den Themen zu bleiben, die wir jetzt auch besprochen hatten, sehe ich als eine ganz große Chance die Akademisierung in der Pflegebranche, genauso wie Social Media, dass immer mehr Unternehmen eben das nutzen und lernen, damit umzugehen und dieses Potenzial halt voll ausschöpfen.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Anna, hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du wissen möchtest oder bist du glücklich?
Ich glaube, ich bin sehr glücklich.
Sehr schön.
Auf jeden Fall super spannend. Danke dir. Und ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und wie immer bleibt es an mir nur noch zu sagen, folgt uns, folgt Vanessa einmal auf Social Media, schaut gerne bei uns auf dem Blog vorbei oder auf der Webseite und natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, trotz der Hintergrundgeräusche dieses Mal, dann lasst gerne ein Abo da und dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut!
Bis zum nächsten Mal!
Tschüss!